Der Club of Rome ist mit der Veröffentlichung »Die Grenzen des Wachstums« weltweit bekannt geworden. Doch was waren die Gründe und Anliegen von Aurelio Piccei und seinen Mitstreitern, diesen Club überhaupt erst zu gründen? Und wie relevant sind diese Gedanken in unserer heutigen Zeit? Die Deutsche Gesellschaft Club of Rome stellt sich heute die Frage, wie eine positive Idee der Zukunft, eine lebensfördernde Zukunft, aussehen und erreicht werden könnte. Bei der Suche nach Antworten behalten die Mitglieder die Anliegen der Gründer des Club of Rome im Blick, mit dem Anspruch, Historie und Zukunft zu verbinden. Pro Staffel beleuchtet Moderator Viktor Neumann Aussagen aus den Anfängen des Club of Rome und diskutiert diese kurzweilig mit unseren Mitgliedern. Diese geben Antworten aus ihrer jeweiligen Sicht und übertragen frühere Aussagen und deren mögliche Bedeutung auf unsere heutige Zeit.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode Zukunftsimpulse, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft vom Club of Rome. Mein Name ist Viktor und der heutige Gast ist Christian Berg. Hallo Christian.
Hallo Viktor.
Es freut mich sehr, dass du heute hier zu Gast bist und ich werde direkt auch mal den Impuls für die heutige Folge vorlesen. Der Impuls stammt wieder von Aurelio Piccei aus dem Jahr 1981 aus »Die Zukunft in unserer Hand« und darin analysiert er, man sucht den heilsamen Fortschritt vor allem außerhalb des Menschen in hervorragender Technologie und nicht in einer Besserung unserer eigenen Denk- und Verhaltensweisen. Der moderne Mensch kann alles verändern, doch darüber vergisst er, sich selbst zu entwickeln. Und auch im Schlusswort von »Die Grenzen des Wachstums« steht, der Mensch muss sich selbst seine Ziele und seine Wertevorstellungen ebenso erforschen wie die Welt, die er zu verändern sucht. Und meine erste Frage dazu ist direkt, suchen wir den heilsamen Fortschritt, also die Verbesserung unserer Lage, auch heute noch so stark in Technologien?
Ich würde das bejahen, würde sagen, wir suchen das tatsächlich in der Technologie. Allerdings würde ich es erweitern und sagen, die Technologie ist im Grunde nur eines von mehreren Symptomen sozusagen für die Weise, wie wir auf die Welt schauen. Und in der Technologie geht es ja darum, mit möglichst wenig Mitteln möglichst viel zu erreichen. Also im Prinzip ein Effizienzgedanken. Wenn ich einen Apparat baue, der mir hilft, Dinge zu erreichen, dann ist das immer mit einem Gewinn an Effizienz verbunden. Ich kann Rohstoffe sozusagen einsetzen, um damit etwas zu produzieren, schneller zu werden, besser zu werden, genauer zu werden und so weiter. Das heißt, das ist der Grundgedanke der Technologie. In ganz ähnlicher Weise nutzen wir diesen selben Grundgedanken im Bereich der Wirtschaft. Auch dort geht es darum, mit möglichst wenig Mitteln viel zu erreichen. Das ist ein Effizienzgedanke und das ist im Grunde das, was Marktwirtschaft ausmacht oder den Kapitalismus auch ausmacht, dass man eben mit knappen Ressourcen so umgeht, dass man sie möglichst effizient allokiert. Und ein dritter Bereich ist, und das ist auch interessant im Angelsächsischen, ist insbesondere in der Ethik der Utilitarismus so dominant. Das ist der dritte Bereich. Auch dort geht es darum, mit möglichst wenig viel zu erreichen. Denn ein Leitspruch des Utilitarismus lautet ja, the greatest good for the greatest number. Also auch hier sozusagen, also den größten Nutzen für die größte Zahl. Und auch hier ist das letztlich so eine Maximierungslogik. So, was ich damit sagen will, in all diesen drei Bereichen versuchen wir mit so einer instrumentellen Vernunft letztlich den Effizienzgedanken voranzutreiben. Aber niemand fragt oder viel zu wenig wird gefragt, Effizienz eigentlich auf welches Ziel hin? Wir sind unglaublich effizient, aber zu welchem Ziel? Und da ist, glaube ich, das, was Piccei sagt, wir vergessen uns selbst zu entwickeln. Extrem wichtig. In der Antike, bei Platon, Aristoteles, bei vielen anderen Denkern, auch bis zum Mittelalter, war Kontemplation zum Beispiel viel höher angesetzt als das aktive Handeln, weil ich im kontemplativen Leben nah an den, bei Platon, an den göttlichen Ideen dran bin und die schauen kann Und das ist sozusagen das, da, wo das eigentliche Leben passiert. Und in der Moderne haben wir, das war die Kritik von Hannah Arendt, haben wir immer mehr aus dem Handeln eigentlich ein Fabrizieren gemacht. Der Mensch ist Homo faber, oder sogar Arbeitstier, ein Anima laborans. Ja. Und dieser Gedanke, dass wir eigentlich das Leben reduzieren auf diesen Aspekt des Hervorbringens, wie er sich zum Beispiel natürlich in der Technik maßgeblich zeigt, der ist wirklich bestimmend für die Moderne geworden. Das heißt, wir definieren uns über unser Produkt. Wir definieren uns gar nicht mehr über das, was wir sind, sondern über das, was wir produzieren im Grunde. Und insofern, glaube ich, gibt es hier viel Ansatzpunkte, um darüber nachzudenken, in welche Richtung wir uns auch als Menschen, als Menschheit, aber auch jeder und jede von uns selbst entwickeln können.
Das heißt, das eigentliche Problem liegt quasi nicht in dieser Effizienz, in diesem Maximierungsgedanken, den du angesprochen hast, sondern das eigentliche Problem liegt darin, dass wir uns nicht genau Gedanken darüber gemacht haben, wofür wir das eigentlich alles tun. Das heißt, wir müssen quasi eine Ebene darüber als Menschheit nochmal ansetzen und unsere Zielsetzung eventuell nochmal neu, unsere Ziele eventuell nochmal neu stecken.
Ja, ich würde sagen, dass ja, schon. Wobei, würde dir recht geben, es ist nicht das Problem der Effizienz. Ich meine, wenn ich meine Arbeit erledigen muss, mein Zimmer aufräumen, dann mache ich das besser effizient als nicht effizient. Effizient als nicht effizient. Das ist logisch, ja. Also in dem Bereich, wo Effizienz ihren Platz hat, muss ich sie selbstverständlich verwenden. Aber ich darf eben nicht den Fehler machen, zu meinen, dass ich alles mit diesem Effizienzgedanken betrachte, sondern ich muss immer noch die Frage stellen, effizient eigentlich auf welches Ziel hin? Und für diese Ziele, ja, da muss ich mich quasi freimachen von diesem Effizienzgedanken und sagen, was macht eigentlich das menschliche Leben, menschliche Gesellschaft aus?
Auf was für Ziele haben wir denn als Menschheit diese Effizienz bisher ausgerichtet? Also ich meine, wir waren ja nicht in irgendeiner Form planlos, wir haben ja schon in gewissem Maße Ziele gehabt. Was würdest du sagen, war quasi da so ein bisschen das größte Problem und wie sollten wir diese Ziele vielleicht auch umstecken? Du hast gerade eben schon gesagt, was macht eigentlich das menschliche Leben aus? Könnte ein Impuls dafür sein? Was sind da noch so Fragen, die wir uns dabei stellen können und müssen?
Naja, hier gibt es eine ganze Reihe von Anmerkungen, die man dazu machen kann. Es gibt eine Reihe von Philosophen, Psychologen, Psychoanalytikern, ich nenne mal jetzt Hans Jonas, Erich Fromm, Viktor Frankl zum Beispiel, die sagen, also Hans Jonas sagt, der größte Verlust der Menschheit ist im Grunde der Verlust der Transzendenz in der Moderne. Und das würde man den eben genannten Erich Fromm oder Viktor Frankl sagen, der Mensch hat im Grunde, es steckt in einer tiefen Sinn- und Bedeutungskrise und versucht durch Konsum dieses Defizit auszugleichen, weil ich im Konsum, im Akt des Konsumierens sozusagen mir eine Sicherheit anverleibe, die ich existenziell verloren habe. Und das schafft mir eine gewisse Befriedigung, eine gewisse Erleichterung, eine gewisse Beruhigung, aber nur für einen sehr kurzen Moment, nur für den Akt des Konsumierens. Und das ist sozusagen das Riesenproblem, dass wir, weil dieser Akt so flüchtig ist, weil es immer nur ganz kurze Befriedigung gibt, ständig weiter konsumieren und dauernd den Konsum anheizen. Es gibt einen Aufkleber für amerikanische Autos, da steht sinngemäß, wer mit den meisten Spielsachen stirbt, hat gewonnen. Wer mit den meisten Spielsachen stirbt, hat gewonnen. Und am Anfang denkt man, naja, ist ein dummer Spruch. Je länger ich über diesen Satz nachgedacht habe, umso mehr habe ich gemerkt, wie traurig er eigentlich ist, aber wie treffend er unsere Situation beschreibt. Denn im Grunde sind wir uns in einem ständigen Wettlauf, die meisten Spielsachen anzuhäufen. Das ist im Kindergarten sind das irgendwie Bauklötze, Autos und was weiß ich. Und später sind es dann Sportwagen, Yachten, Häuser und was weiß ich. Und dieses, und wir befinden uns in einem Wettbewerb und meinen tatsächlich, dass das Ziel darin besteht, bis zum Ende unseres Lebens noch mehr anzuhäufen. Und das ist natürlich eine totale Illusion und auch eine sehr bittere Einsicht, dass das so ist. Aber ich glaube, dass das den Zustand unserer Gesellschaft sehr, sehr treffend beschreibt.
Würdest du also sagen, dass der Mensch quasi so ein bisschen in so einer eigenen Identitätskrise steckt und wir unsere Prioritäten vielleicht ein bisschen anders legen sollten, beziehungsweise aktuell unsere Prioritäten auf jeden Fall auf den falschen Dingen liegen?
Ja, das würde ich sofort zugestehen, ja.
Was würdest du sagen, wären jetzt eventuell auch konkrete Schritte, die uns aus dieser Identitätskrise herausführen können? Ich meine, man sieht auch Bewegungen, du hast es gerade angesprochen, dieses wir wollen viel anhäufen. Das sind ja aber auch Bewegungen, die sich jetzt nicht nur quasi bei einzelnen Menschen widerspiegeln, sondern das spiegelt sich ja auch in ganzen Gesellschaften und auch auf politischen Ebenen stark wider. Ich meine, wir sehen es in Amerika mit Donald Trump, Make America Great Again. Wie können wir noch mehr nach Amerika bekommen? Wie können wir quasi in Amerika noch mehr anhäufen? Wie siehst du solche Dinge dann in dem Kontext von dem, was du gerade eben gesagt hast, dass dieses Anhäufen für uns sehr, sehr traurig und eventuell auch gefährlich sein könnte?
Also ich glaube, dass wir Veränderung immer sozusagen multikausal ist. Es gibt nicht nur den einen Treiber, die eine Entwicklung, die zur Veränderung führt, sondern es hat ganz eine Reihe von Ursachen. Natürlich muss man bestimmte Auswüchse des Konsumismus einfach regulativ von politischer Seite auch begrenzen. Also dazu gehört zum Beispiel, dass wir endlich mal die umweltschädlichen Subventionen abschaffen. Also wir haben weltweit immer noch 5% des weltweiten Bruttosozialprodukts gehen ungefähr an Subventionen für fossile Energien drauf. Und das ist etwas, was wir uns natürlich dauerhaft überhaupt nicht mehr leisten können. Das wäre mal das Erste, dass wir da manchen Wahnsinn einfach Schranken setzen. Das Zweite ist, jede und jeder von uns ist selbst aufgefordert, Bereiche im Leben zu identifizieren, in denen man diese marktwirtschaftliche Logik nicht zulässt. Indem man sagt, nein, das ist mir, hier wird nicht nach diesem Effizienzgedanken geguckt, sondern hier mache ich Dinge, weil sie in sich selber gut sind. Das ist sozusagen die Alternative, ja, nicht immer nur fragen um zu. Ich mache etwas, damit irgendwie was anderes passieren kann. Ja, aber was steht denn dann ganz am Ende? Irgendwie wollen wir alle leben und glücklich werden, aber wie erreichen wir das? Das erreichen wir nicht durch die Anhäufung von immer mehr materiellen Gütern, sondern wir erreichen es über Beziehungen, über Reflexion, über Fragen, über ja, an sich selber arbeiten und selber mit den eigenen Idealen im Übereinklang sein. Das ist etwas, was Befriedigung gibt, was Glück schafft. Und ja, das wäre so ein Gedanke, wo jeder anfangen kann bei sich selber. Aber natürlich müssen wir sozusagen auch das große Rad drehen, die Systemveränderung. Das braucht Initiative der Politik. Und wir müssen letztlich auch mit der Wirtschaft natürlich arbeiten. Die Unternehmen müssen die richtigen Produkte, die richtigen Dienstleistungen anbieten. Und auch da kommt es natürlich darauf an, dass wir die richtigen Dinge kaufen. Also es sind sozusagen Ansatzpunkte an ganz unterschiedlichen Stellen bei unterschiedlichen Akteuren. Und wenn viele Leute in die richtige Richtung laufen und an den richtigen Stellen sozusagen an Stellschrauben drehen, dann kann auch Veränderung stattfinden.
Du hast gerade einen Punkt angesprochen, diese umweltschädlichen Subventionen. Das ist zum Beispiel so ein Punkt, da frage ich mich dann, warum gibt es überhaupt solche umweltschädlichen Subventionen? Was war da überhaupt jemals die Intention dahinter, wenn wir doch vielleicht eigentlich wissen, dass sowas falsch ist?
Naja, das ist eine gute Frage, aber ich würde mal sagen, die verdeutlicht, dass wir letztlich sehr häufig Zielkonflikte haben. Eine ganz bekannte umweltschädliche Subvention ist die Pendlerpauschale in Deutschland. Leute, die auf dem Land wohnen, müssen halt häufig weiter zur Arbeit pendeln und kriegen deswegen staatliche Unterstützung. Das heißt, das ist letztlich, da das in allermeisten Fällen in sehr vielen Fällen mit dem Pkw passiert, ist das quasi im Grunde eine Subvention, die fossile Energieträger fördert. Das ist natürlich aus dem zunächst gut gemeinten Gedanken heraus, dass man gleiche Lebensverhältnisse, also ein grundgesetzlicher Auftrag, gleiche Lebensverhältnisse in Deutschland herzustellen, unterstützt und Leute, die auf dem Land wohnen, nicht benachteiligt gegenüber solchen, die in der Stadt wohnen. So, das so weit, so gut. Nur, dass das auf Kosten der Umwelt passiert, das ist eben das Problem. Ja? Und insofern ist die Aufgabe, nach Wegen zu suchen, wie wir die Landbevölkerung, jetzt um mal dem Beispiel zu bleiben, nicht benachteiligen, ohne einfach zu sagen, je weiter ihr wegwohnt, umso mehr Geld kriegt ihr vom Staat. Ich kenne Leute, die jeden Tag 150 Kilometer zur Arbeit mit ihrem Auto fahren, weil das sozusagen, weil das vom Betrieb übernommen wird, weil das einfach mit dem Dienstwagen kein Problem ist. Das ist ein Wahnsinn, den wir uns dauerhaft nicht leisten können. Weder ökonomisch noch eben schon gar nicht ökologisch.
Ja, nun ist das natürlich aber auch ein Prozess, sage ich mal, den kann man natürlich auch nicht von heute auf morgen ändern. Also ich stimme dir da 100% zu. Wir schaffen aktuell als Gesellschaft falsche Anreize. Doch wie denkst du, können wir sowas dann vielleicht auch langfristig angelegt besser ändern? Weil, also man könnte ja natürlich von heute auf morgen sagen, okay, es gibt diese Pendlerpauschale nicht mehr. Das würde aber, glaube ich, ziemlich vielen Familien und Menschen sehr, sehr schaden. Und da sind wir wieder bei diesem Punkt der Gerechtigkeit, den du angesprochen hast. Was können wir denn langfristig tun, um vielleicht solche Konzepte zu ändern?
Also der erste Schritt wäre ja, dass man langfristig einfach ankündigt, dass man diese Pauschalen abschafft. Also man könnte ja, und übrigens, das haben wir vor 8 Jahren schon der Kanzlerin vorgeschlagen, in einer Arbeitsgruppe über nachhaltiges Wirtschaften, da haben wir gesagt, man kann einen Zielkorridor festlegen und kann dann sagen, meinetwegen auf 10 Jahre hin wird die Pendlerpauschale in jedem Jahr um 10% sozusagen, absolute Prozent, reduziert, sodass man nach 10 Jahren keine mehr hat. Oder von mir aus sogar 20 Jahre. Also, und in der Zeit sich dann natürlich intelligente Alternativen überlegt. Also wie kann man es schaffen, diese Benachteiligung der Landbevölkerung zu reduzieren? Wir erleben derzeit in Corona-Zeiten, dass viel, viel mehr Leute zu Hause arbeiten. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, dass man hier auch Anreize schafft für Unternehmen. Da muss man auch in die Gesetze reingucken. Das hat auch mit Arbeitsschutz, mit Arbeitssicherheit zu tun. Das ist nicht so einfach, aber grundsätzlich ist das möglich. Und dass man hier sich nach Alternativen umschaut, das, glaube ich, ist wichtig. Denn es führt kein Weg daran vorbei, dass wir langfristig Ressourcen teurer machen müssen und Rohstoffe teurer machen müssen und Arbeit billiger. Und wenn wir jetzt zum Beispiel über den Preis gehen und sagen, okay, Rohstoffe, also zum Beispiel auch fossile, sind halt entsprechend teurer, dann ist das ein Effekt, der im Grunde in die ähnliche Richtung geht, wie das, was ich zur Pendlerpauschale sagte.
Ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort, Christian, denn wir sind leider zeitlich schon am Ende dieses Impulses angelangt. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier zu Gast warst bei Zukunftsimpulse. An alle Hörer bis zum nächsten Mal und an dich danke nochmal. Ciao.
Alles klar, danke. Ciao, Viktor.